Krankenwagen rufen sollte, weil die Polizei es nicht gemacht hat, mhm. zum Beispiel. Ne? Und ja.
Ja, ich möchte quasi an der Stelle noch einen Bericht beisteuern, den ich gesehen habe, wo auch quasi ein Jugendlicher schildert, dass die Polizei beim Vorrücken seinen Freund neben ihm so traktiert haben mit Faustschlägen, dass er sich dann einen Jochbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, quasi im Kessel 2 Stunden noch verharren musste, bis er dann in ein Krankenhaus geliefert wurde. Und das ist auf jeden Fall ein gefährliches Vorgehen, es ist ein unwürdiges Vorgehen und besonders schlimm würde ich sagen, ich musste jetzt auch bei deiner Schilderung ein, zwei Mal wirklich schlucken, so wenn das dann eben auch Jugendliche betrifft. Und das wirft natürlich dann die Frage auf, handelt es sich hier um einen Polizeieinsatz auf rechtsstaatlichem Boden oder doch vielleicht um eine Form von kollektiver Bestrafung beziehungsweise so eine Art Präventionshaft, dass dann eben das tolle Stadtfest auch ohne Probleme durchgesetzt werden kann oder ohne linke Störerinnen.
Ich würde dazu gerne noch sagen, dass die Person, also meine Tochter kennt die Person, die da betroffen war von diesen Faustschlägen und es war wohl dann auch so, dass die Eltern dazu kamen und auch da die Polizei nicht von der Seite gewichen ist. Im Krankenwagen die Person immer noch durchsucht wurde, bevor sie ins Krankenhaus abtransportiert werden konnte. Und eine Mutter von den Eltern gegen Polizeigewalt hat eines ihrer Kinder als vermisst gemeldet, weil sie nicht wusste, wo ist mein Kind. Hat es nicht erreicht und wurde auch nicht darüber informiert, dass es sich im Kessel befindet, ist dann übrigens auch minderjährig, um 5 Uhr morgens aus dem Kessel rausgekommen und hatte sich auch bei der Polizei erkundigt, vorab schon, das eine Kind, von dem ich gerade schon erzählte, was ich bis auf die Unterwäsche ausziehen musste, das ist ihr zweites Kind, konnte 3.15 Uhr von der Mutter aus der Gesa abgeholt werden. Und ja, das andere Kind kam dann aus dem Kessel, aber bis dahin wusste die Mutter nicht, dass sich das Kind im Kessel befindet. Und die Polizei, die sie Stunden vorher schon gefragt hatte, ob sich das Kind im Kessel befindet, konnte ihr keine Informationen geben oder wollte es nicht. Ich weiß es nicht. Ich traue denen mittlerweile alles zu.
Unfassbar, ja.
Genau, das wollte ich gerade noch ergänzen, dass die Mutter da eine Stunde lang oder noch länger die Cops gebettelt hat, ihr zu sagen, wo das Kind ist. Und dann nach dieser Zeit haben die ihr dann gesagt, das ist in der Gesa. Und selbst dort durfte sie nicht zu ihrem Kind. Sie haben ja dort noch den Zugang zu ihrem Kind verwehrt. Und das ist in dem Maßen rechtsverletzend. Es ist einfach, ja, ich bin fassungslos.
Also es war ja nicht nur das Kind, es waren ja eigentlich alle, also kein Kind ja, ja. wurde von oder keine Eltern wurden darüber informiert, dass ihre Kinder im Kessel beziehungsweise in der Gesa sind. Ne, also auch ich wurde nicht darüber informiert, mein minderjähriges Kind musste dann über das Handy einer anderen Person, weil es ihr abgenommen wurde, mich darüber informieren, dass sie raus ist. Und der Freund, den sie dabei hatte, die Mutter musste ich dann informieren, weil er konnte einfach nicht Bescheid sagen.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, was diesen Polizeieinsatz betrifft, brauchen wir auf jeden Fall Transparenz und Aufklärung. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen, Lisa?
Ja, also vielleicht nur zusammenfassend, das sind krasse Menschenrechtsverletzungen, die hier passiert sind. Also wirklich diese erniedrigenden Behandlungen, demütigend, diskriminierend, absolut übergriffig, absolut rechtswidrig, allein, also von Anfang an, das war ein willkürlicher Kessel, das richtete sich nicht gezielt gegen die Leute, die irgendeine Straftat begangen haben sollen, sondern das war reine politische Willkür. Und keine Ahnung, auch zum Beispiel das, dass die dann immer wieder durchgelaufen sind, auch in der Nacht und dort Leute verprügelt haben, die Leute wieder aufgeschreckt haben. Gezielter Schlafentzug ist das. Und das ist wirklich, also muss man ein bisschen, ne, ich benutze diesen Begriff nicht inflationär, aber da muss man wirklich drüber nachdenken, ob das schon Foltermethoden sind. Schlafentzug ist eine anerkannte, das Vorenthalten von Essen, Trinken, auch die Kleidung. Ne? Tagsüber sind die Leute, es war übelst heiß tagsüber, nachts war es dann übelst kalt, haben keine Decken bekommen und so weiter. Diese Brutalität. Und weil du auch diesen Kessel in Hamburg in den 80er Jahren erwähnt hast, es gab tatsächlich Ermittlungen gegen die Verantwortlichen des Polizeieinsatzes, die dann mit Verurteilungen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung geendet haben. Und ich glaube, da muss ernsthaft drüber nachgedacht werden, ob man da nicht wirklich auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen einleitet. Weil diese Straflosigkeit gegenüber der Polizei, das kennen wir, aber in diesem Ausmaß bei so vielen Betroffenen und so offensichtlich, das würde ich auf jeden Fall mit in die Nachbereitung reingeben. Also das geht einfach nicht.
Ich hatte dann noch gehört, dass die Cops, also das habe ich nicht nur gehört, das habe ich auch gesehen, die ganze Zeit richtig diesen Kessel von außen bestrahlt haben mit Flutlicht, dass wirklich also keiner schlafen konnte. Und so im Halbstundenrhythmus teilweise haben die sich ihre Helme immer aufgezogen, wie aus Spaß, sodass dann sofort alle, die unten gelegen haben, die gechillt haben, mit einmal wieder aufgesprungen sind, weil sie Angst hatten, jetzt geht es wieder los. Und dieses Spiel, dieses perverse Spiel, haben die über mehrere Stunden durchgezogen. Und ich glaube nicht nur, dass es richtig viel Gewalt war, es war zu dieser Gewalt kam auch noch diese Planlosigkeit, dass die eine Abteilung wusste nichts von der anderen. Das ist also beispiellos.
Genau, also diese Unkoordiniertheit, Planlosigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die müssen von Anfang an gewusst haben, dass sie da willkürlich Menschen festsetzen. Und dass sie dort ganz wenig Beweise finden werden, die Leute wirklich anzuklagen, wegen diesem schweren Vorwurf. Aber die Angst vor diesem Verfahren und diese Bestrafung direkt vor Ort durch diese Gewalt, durch diese Angst, die erzeugt wurde, das ist strategisch gewollt gewesen. Sonst hätte man diesen Einsatz früher abgebrochen, sobald sich, also oder überhaupt gar nicht erst angefangen, weil es von vornherein aussichtslos war. Genau, aber das ist auch Polizeitaktik, das ist Einschüchterung, das ist Abschreckung, das ist Bestrafung durch die Polizei, durch Gewalt.
Es gibt auch noch die Vermutung, dass dieser ganze Kessel einfach auch nur stattgefunden hat, um eventuell Leute, die im Lina-E-Prozess noch gesucht werden, zu finden. Und dann 1000 Leute einfach mal so zu kesseln, um 5 oder 6 Leute zu finden, ohne Worte.
Ja, man kesselt ja auch nicht die Scheune, um dann die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Was ich auch spannende Überlegung finde, ist das so ein bisschen einzubetten, auch in wie sich das über Tage aufgebaut hatte. Es gab ja, also was mir zumindest bekannt ist, ist, dass der Einsatzleiter vom 31. Mai und vom 1. Juni der gleiche war. So, also man muss eigentlich, finde ich, auch von so einer kohärenten Polizeistrategie ausgehen. Also dass die sich überlegt haben, okay, gut, wie, es gibt jetzt dieses große Ereignis, wir haben gleichzeitig das Stadtfest. Wie können wir quasi ja, die Sicherheit garantieren? Und da wird es bestimmt den einen oder anderen Ordnungs- oder Funktionsträger gegeben haben, der gesagt hat, okay, ihr habt jetzt wirklich mal die freie Hand und könnt eure Taktiken so anbringen, wie ihr das für richtig haltet, und wir stellen uns hinter euch. Und weil ihr vorhin auch auf diese Unkoordiniertheit zu sprechen gekommen seid, wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass es bei der Polizei eine Menge rechtsextremer Verdachtsfälle gibt, erkannte wie unerkannte, dann ist ja gerade diese Unkoordiniertheit vielleicht auch ein extrem großes Risiko für den einzelnen Bürger oder die Bürgerin, wenn man dann nämlich mit Polizeigewalt konfrontiert wird und vielleicht nicht jemanden hat, der über die Schulter guckt und dafür sorgt, dass es eben sich noch im Rahmen hält. Und wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich gerne jetzt zu dem Video kommen, das du uns eingesendet hast. Paula, du hast ja über eine Stunde eine Maßnahme auf der, es war die Karl-Liebknecht-Straße, oder?
Ja, Ecke Steinstraße.
Ecke Steinstraße dokumentiert.
Karl-Liebknecht-Straße 127.
117.
117.
Möchtest du im Vorhinein was dazu sagen oder sollen wir mal, also das ist ein Video, wir könnten jetzt in die Audio mal kurz reinhören.
Also ich kann ganz kurz was sagen.
Ja, bitte.
Wir waren dort am Matratzen-Concord und haben im Prinzip vorher einen Tweet abgesetzt, dass wir dringend Decken brauchen, Rettungsdecken, weil die Cops haben keine normalen Wolldecken zugelassen. Und mit einem Mal hörten wir dort Schreie. Wir sind hin, ich habe auf dem Weg schon das Handy angemacht. Und dann habe ich halt gesehen, wie die Hamburger Cops da zwei junge Männer, und zuerst habe ich nur von einem jungen Mann gesehen, auf den Boden geworfen haben. Der hat ständig, sie wollten seinen Ausweis haben und er hat ständig gesagt, wenn ihr meine Hände loslasst, kann ich euch den zeigen. Und dieser eine Cop, ein Glatzköpfiger, meinte, gib mir deinen Ausweis. Der hat das gar nicht in seiner Rage gar nicht wahrgenommen, was dieser Mann da erzählt hat. Und neben mir, so anderthalb Meter, zwei Meter, stand auch noch einer. Und erst später habe ich gemerkt, dass die beiden zusammengehören. Und der hat auch mit den Cops diskutiert, aber in einem relativ ruhigen Ton. Und mit einem Mal sind die Cops, ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, auf den drauf, haben den zu Boden gezerrt, auch geschlagen, gegen die Wand gedrückt mehrfach und haben ihn dann, das kann man dann im Video sehen, einen, damals wusste ich nicht, was es ist, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt, einen Spuckschutz übergezogen. Für mich war es eine Art Sack. Ich habe nicht gesehen, dass der, ich habe ja, nachdem die den auf dem Boden gerungen haben, der andere war relativ sicher, stand an der Wand, habe ich meinen Fokus auf diese Person gerichtet. Ich kann nicht sagen, dass ich gesehen habe, dass der gespuckt hätte, aber wir können gerne mal reinhören.
Ja, ich glaube, dazu muss man auch sagen, er ist mit Handschellen, also sind die Hände hinterm Rücken fixiert.
Ja,
er steht
genau.
Quasi mit diesem Spuckschutz über dem Kopf, mit dem Rücken zur Wand, umringt von Polizei. Und wir hören jetzt mal kurz da hinein.
Habt ihr auch Sack über den Kopf gekriegt, wie der denn? Nee, der da an der Wand steht.
Das ist verrückt.
Was? Ja, ja. Die drehen hier voll am Rad. Der wird ohnmächtig. Das sind so die Letzten.
Kann der denen mal Wasser geben, irgendwas? Oder das Ding mal vom Kopf nehmen?
Hey, mach was!
Hallo! Kriegt ihr noch was mit?
Hey! Merkt ihr es noch?
Der stirbt hinter euch, glotzt doch nicht so!
Mach hin!
Kann irgendwer 112 rufen? Ich hab keinen Akku.
110.
So, wir müssen das quasi auch nicht noch länger anhören. Ich glaube, es ist ungefähr klar geworden, was dort auch passiert ist.
Das Schlimme war ja dazu noch, dass die es noch nicht mal auf die Reihe gekriegt haben, einen Sanitäter zu holen. Den mussten wir holen, einer von den dabei stehenden, ich will nicht sagen Zuschauer, musste dann losrennen und die Sanitäter holen, die eigentlich damit beschäftigt waren, den Leuten im Kessel Getränke zu bringen. Und die haben das echt nicht auf die Reihe gekriegt. Und als die bei den Sanitätern angerannt kamen, haben die Cops, die da so doof rumstehen, noch gezuckt und wollten sie eigentlich gar nicht durchlassen, bis sie dann erstmal realisiert haben, das sind Sanitäter, die sollten wir jetzt besser durchlassen. Also ich habe mit der Person Kontakt. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Ihr geht's gut. Und habe gefragt, ob er mir erzählen mag, wie es überhaupt dazu kam. Und er hat mir das geschrieben. Es waren zwei Partygänger. Er hat seinen Kumpel hier in Leipzig besucht, ist aus einer anderen Stadt. Waren in Konnewitz unterwegs und ihm ist die ganze Zeit schon aufgefallen, dass die Cops so aggressiv unterwegs waren. Und sie hatten nun einiges Intus und konnten sich dann ein paar Kommentare halt nicht sparen und deswegen haben sie den ersten dann, die hatten nichts mehr zu tun, deswegen wahrscheinlich war das Pervitin noch so im Blut, dass sie da das abbauen mussten und sind dann auf den drauf und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Also das waren wirklich Unbeteiligte, die waren nicht bei der Demo, gar nichts. Es waren Partygänger, die einfach nur einen schönen Abend hatten, bis zu dem Punkt.
Was mich auch wirklich erschreckt hat, ist so die Teilnahmslosigkeit dieser zwei Polizisten, die quasi zwischen dir und diesem Geschehen stehen. Also der dreht sich quasi dann erst beim dritten oder vierten Mal um, wo dann auch gesagt, hey, der stirbt da vielleicht. So, dann hat er so geschaltet, okay, irgendwas ist so. Aber die sind anscheinend dann schon so, ja.
Und das Schlimme ist ja, ich habe mir dann die Antworten auf meinen Tweet immer mal wieder angeguckt, dass es da Leute gibt und sagen, ach, der hat nur gespielt. Also wenn man ohnmächtig wird, winkelt man nicht das Bein noch an und so fällt keiner, der ohnmächtig wird. Also da gibt es so die perfekten Mediziner, die das alles ganz genau wissen. Wie fällt jemand, der seit einer Stunde einen Spuckschutz über dem Kopf hat, mit dem man angeblich richtig gut atmen kann, wie fällt der? Und so kann man nicht fallen, wenn man, also das sind so eine.
Gerade du meintest auch Partygänger, da kann ja auch sein, dass die vielleicht nicht nur alkoholisiert sind, da kann ja immer sonst was passieren. Es gibt ja mehrere Fälle, wo dann auch Menschen, die zum Beispiel Kokain konsumiert hatten, von Pfefferspray-Einsatz gestorben sind oder so. Ja. Genau, das vielleicht so am Rande.
Aber Entschuldigung, das sollte man gar nicht so in den Fokus rücken, ob die nun getrunken hatten oder auf Drogen waren. Der Fokus ist einfach auf dieser massiven Gewalt von den Cops. Da ist er hinzulenken.
Einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber als wir da hingelaufen sind, konnte ich sehen, wie der hintere Mensch von einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Als wir dort, also auf dem Weg dahin, konnte ich das beobachten. Da hatte ich mein Handy leider noch nicht startklar. Ich hatte auch ein paar Minuten gefilmt davon. Ja.
Ja, auch erschreckend, dass quasi Menschen wie ihr dann da so Aufmerksamkeit drauf lenken müsst, so, weil sonst würde das ja einfach so passiert sein.
Ich habe mich dann hinterher noch mit so einem Kopf, während ich weiter gefilmt habe, mir war kalt, ich habe gezittert am ganzen Körper, auch vor Adrenalinausstoß, und ich habe mich dann mit so einem Hamburger Kopf, wahrscheinlich der Leiter von dieser Schlägertruppe, unterhalten, und der hat mir gesagt, ja, dann komm mal nach Hamburg, da wir machen normale Polizeiarbeit, und wenn du Hilfe brauchst, sind wir auch da. Und ich kann nur hoffen, dass ich nie in Hamburg Polizeihilfe brauche.
Ja, also zu diesem Polizeiverhalten, es ist halt echt krass. Also klar, es gab halt vorher dieses Narrativ von, jetzt fahrt ihr nach Leipzig zu den Gewalttätern, die wollen richtig Randale machen und ihr müsst die gute Stadt schützen und so. Also die sind auch so richtig scharf gemacht worden. Dann zusammen mit dieser Montur, die sie anhaben, und das hattest du jetzt gerade schon mal beiläufig erwähnt, aber das haben unabhängig voneinander ganz viele Leute berichtet, dass es wirklich offensichtlich war, dass Leute Drogen konsumiert, also PolizistInnen Drogen konsumiert haben, um das durchzuhalten. Und das ist natürlich, das senkt die Hemmschwelle. Also die sind zum Teil ja so durchgedreht. Also das ist wirklich krass. Und gerade so dieses Zusammenwürfeln von den Polizeieinheiten, die sind alle nicht, es gibt keine Kennzeichnungspflicht hier in Sachsen. Es hatte niemand Kennzeichnung an. Diese Anonymität, die durch die fehlende Kennzeichnung der einzelnen Beamtinnen ist, aber auch durch die einander unbekannten Polizeieinheiten. Das hat die soziale Kontrolle der Polizistinnen, deren Druck, sich auch später rechtfertigen zu müssen, nochmal herabgesetzt, weil die kennen sich nicht, die werden sich nicht wieder sehen, die haben auch gar keine Zeit, da irgendwas zu machen. Aber genau, also ich habe auch von mehreren Leuten gehört, dass zum Teil Polizistinnen wirklich auch selbst geschockt waren davon, was da abgeht. Also sowas wie, ne, also bei uns, ne, und dann ein anderes Bundesland, also das würde nicht gehen. Oder die und die Aktion. Also das,
was ich erwähnt habe, dieses Pervitin war ja im Zweiten Weltkrieg auch dafür gemacht, dass die Soldaten länger durchhalten können. Das ist ja heute, ich glaube, das ist so ein Medikament wie LSD. Damals war es als Medikament gedacht, heute ist es Partydroge. Aber genau das war es ja damals. Und ich glaube schon, dass es einige gibt, die das nehmen.
Und damit verabschieden wir uns von aktuell.
Das war eine Gesprächsrunde von Radio Blau zum brutalen Polizeieinsatz nach dem Urteil im Antifa-Ost-Prozess. Ihr hört den offenen Politkanal auf Radio Lora, 97,5 MHz. Und von der Repression in Deutschland springen wir zur Repression in Uganda. Wir hören die IC3W-Magazinsendung vom Süd-Nordfunk mit einer Reportage und Interviews über Repression und Protest gegen den Bau der ostafrikanischen Ölpipeline in Uganda und einen Teil über den Streit um das Mercosur-Handelsabkommen mit der EU.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Schön, dass ihr zuhört an diesem sonnigen Tag. Ich begrüße euch, Martina Seuter am Mikrofon. Ihr hört heute eine Reportage über den Protest gegen den Bau der ostafrikanischen Ölpipeline in Uganda. Letzte Woche wurden Gerichtsverhandlungen gegen Vertriebene und gegen willkürlich Inhaftierte geführt. Wir sprachen mit Jeff Sebagala vom Witness Radio in Uganda. Er war bei den Prozessen anwesend. Dazu dann mehr in der zweiten Hälfte der Sendung. Zunächst geht es nämlich um das umstrittene Handelsabkommen der EU mit dem Staatenbund Mercosur. Vorher hören wir ein paar Takte aus dem Song Injustice, geschrieben von Jessica Keldron aus Kalifornien.
It wouldn't be LA without Mexicans, but yo, wouldn't be LA without Tongaland. Know where you're at, show respect to the tribal lands on which you stand. Shout out my relatives, showing pride with no tribal ID. We're erased through paperwork and false history. Attempts to erase the ancestors were done so violently, it's been expressed. Americans will become the new Native American. This prophecy comes to fruition as Michigan all wrong, marching with torches while bitching about their history being revoked. Now where have I heard that story before? They got the cops on their side as they act and hate in violence when it's natives in prayer. Cops shooting mace, yelling, remain silent. America intended for their laws to be one-sided. Tears rolling down my cheeks as we endure injustice in these streets. The privileged don't know our pain as they take and take and voice their way.
Ende Mai kam es in Deutschland zu einem ungewöhnlichen Bündnis. Fridays for Future und Landwirte wollen gemeinsam gegen das EU-Mercosur-Abkommen und für Klimaschutz kämpfen. Die Begründung der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Fridays for Future: Durch das Abkommen werde die industrielle Landwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks gefördert. Damit einhergehe eine weitere Zerstörung nachhaltiger Wirtschaftsformen, der Umwelt und des globalen Klimas. Den Regierungswechsel in Brasilien letztes Jahr bewertet die Bundesregierung grundsätzlich als Chance, das seit Jahren stockende EU-Mercosur-Abkommen nun zum Abschluss zu bringen. Annalena Baerbock ist derzeit in Brasilien unterwegs, auch um die Wogen zu glätten, die in den letzten Monaten unerwartet hochschaukelten, als sich Brasiliens Präsident Lula neutral gegenüber dem Krieg gegen die Ukraine positionierte. Eine Entscheidung des derzeit hochstrittigen Handelsabkommens drängt. Kritische Stimmen warnen. Der Südnordfunk sprach mit dem Agrarökologen Antonio Andreoli über mögliche Folgen des Handelsabkommens, lokale Kritik und koloniale Kontinuitäten. Ein Beitrag von Julia Dufner.
Wir wollen ja nicht mehr Autos mit Verbrennungsmotoren. Wir wollen auch nicht mehr Fleisch. Wir wollen weniger Fleisch. Wir wollen nicht noch mehr Zerstörung der indigenen Gebieten, damit man dort noch weiter auf Monokulturen setzt, nur weil es da Rohstoffe gibt, die wichtig sind für Europa. Also dieses Abkommen brauchen wir gar nicht.
Das sagt Antonio Andreoli, Agrarökologe aus Brasilien. Gemeint ist das derzeit höchststrittig diskutierte Mercosur-Handelsabkommen.
Ich heiße Antonio Inácio Andreoli. Ich bin Gastwissenschaftler an der Uni Hamburg derzeit und Professor für Agrarökologie an der Universidade Federal da Fronteira Sul, eine neu gegründete Universität im Süden Brasiliens in 3 Bundesländern auf 6 Standorte an der Grenze zu Argentinien.
Anfang Mai haben wir mit Antonio Andreoli über das aktuell hochumstrittene Abkommen gesprochen, über klimapolitische Bedenken, über die Frage, wer davon profitiert und welche geopolitische Bedeutung und koloniale Kontinuitäten das Abkommen aufweist. Vor dem Interview zunächst ein Überblick über das strittige Mercosur-Abkommen. Es gibt scharfe BefürworterInnen und ebenso scharfe KritikerInnen und die Zeit drängt.
My name is Emma and today I climbed up on the...
Ich heiße Emma und heute bin ich auf das Gebäude des EU-Rats hier in Brüssel geklettert. Gleich hinter mir haben MinisterInnen aus der ganzen EU ein wichtiges Treffen. Also haben meine FreundInnen und ich entschieden, hierher zu kommen und sie zu erinnern, dass das EU-Mercosur-Abkommen ein toxisches Abkommen ist und dass sie es sofort stoppen müssen.
Zunächst sprach eine Greenpeace-Aktivistin am 26. Mai, die an diesem Tag während der Ministerkonferenz auf das Europagebäude in Brüssel geklettert ist und den Stopp des stark diskutierten Abkommens gefordert hat. Während die einen von einem toxischen Abkommen sprechen, das gestoppt werden muss, wollen andere eine möglichst zügige Unterzeichnung, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. Um was genau geht es dabei und was beinhaltet das Abkommen? Es ist ein Assoziierungs- und Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika, also Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Mercosur ist eine internationale Wirtschaftsorganisation dieser Staaten und steht für Mercado Común del Sur, übersetzt den gemeinsamen Markt des Südens. Das Mercosur-Abkommen wäre das erste Handelsabkommen, das der Mercosur abschließt. Das Abkommen wird seit 1999 verhandelt. Im Juni 2019